Herzlich willkommen zum Gottesdienst auf der Tannenhöhe. Schön, dass Sie wieder so zahlreich da sind. Ich grüße Sie heute Morgen mit einem Vers aus Apostelgeschichte 2, Vers 32 und 33 aus der Pfingstrede des Petrus. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Da er Jesus Christus nun durch die rechte Hand Gottes erhöht hat und dieser empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hört und seht. Und wie schön, dass dieser Heilige Geist seitdem auch bei uns ist und unser persönlicher Begleiter, Tröster und auch Lehrer ist. Ganz herzlich begrüßen wir noch einmal Elke und Martin Kamphaus. Schön, dass ihr uns heute den dritten Teil eures Vortrages Waffenrüstung oder Friedenspfeife haltet. Wir singen bzw. singen im Herzen das Lied mit 28 im Liederbuch. Und wir machen so wie die Male davor auch. Schwester Doris wird den ersten Vers vorspielen. Dann sprechen wir die Verse 1 und 2. Und dann spielt Schwester Doris noch einmal eine Strophe auf dem Klavier. Lied Nummer 28. Und unseren erhöhten König wollen wir jetzt noch gemeinsam anbeten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir uns am heutigen Pfingstmontag unter deinem Wort wieder versammeln dürfen. Wir schätzen oft diese Freiheiten gar nicht mehr, die wir in unserem Land noch haben. Wir wollen dir danken, dass wir uns ohne Repressalien aneinander auch freuen dürfen und an der Gemeinschaft mit dir. Wir wollen dich jetzt sehr bitten, dass du Elke und Martin ausrüstest mit allem, was sie brauchen, dein Wort weiterzugeben und uns auch zu sensibilisieren für das, was jetzt wichtig ist, auch in unserer heutigen Zeit, wie wir bestehen können, wie wir dir treu nachfolgen können. Wir loben und preisen dich, dass du bei uns bist. Bitte mach du uns jetzt still und rede du. Amen.
Auch an diesem Pfingstmontag freuen wir uns mit einem lachenden Auge, aber haben auch ein wenig ein weinendes Auge. Das ist, weil wir nicht wissen, wie geht's alles weiter. Wir wissen auch nicht, ob wir noch einmal hier sein dürfen. Wir sind gerne hier, wir sind häufiger hier gewesen. Das ist wirklich ein bisschen Heimat. Wir sind dann, wenn wir hier sind, hier zu Hause, weil wir viel herumreisen und hier fühlen wir uns immer sehr wohl. Und das ist sehr schön, aber vor allen Dingen auch deswegen, weil das Wort Gottes hier im Mittelpunkt stehen soll. Und das wollen wir auch weiter nähren durch das, was wir heute auch bringen. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr in den Kampf treten könnt. Das ist der erste Teil. Nun geht es wirklich um das Thema Waffenrüstung oder Friedenspfeife. Wir haben gesagt, vielen rauchen eine Friedenspfeife und schweifen ab in irgendwelchen Gefühlen, wie wenn sie Gott spüren und das immer im Mittelpunkt stehen, aber nicht mehr glauben und vertrauen zu dem Worte hin, denn das weist uns manchmal auf ganz anderen Wegen. Schließlich, so sagt Paulus in Epheser 6, Vers 10, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher, Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Zum zweiten Mal wird gesagt, die ganze Waffenrüstung. Es hat ja keinen Sinn, nur ein Teil anzulegen, wenn dann man in den Kampf zieht. Wenn man nur die Stiefel anhat und sonst nicht, was macht das für Sinn? Nur den Gürtel hilft nicht. Nur ein Schwert ist gefährlich, weil man wird ja auch angefallen und hat keine Verteidigung. Alles zusammen muss angezogen werden. Und das tut man, wenn man auch bereit ist, in den Kampf zu ziehen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Nun, zu dem letzten Teil werden wir zum Schluss noch zu sprechen kommen, aber wir wollen uns diese Waffenrüstung und Kampf näher anschauen. Paulus sagt auch in Römer Kapitel 13, Vers 12, die Nacht ist weit vorgerückt. Nun, das sagt er damals schon und in unsere Zeit hinein können wir sagen, ja, die Finsternis der Welt, die das Licht Gottes verdrängt, rückt immer mehr vorwärts. Der Tag ist nah, der Tag, dass der Herr wiederkommt. Denn er wird dann kommen, wenn die Finsternis am tiefsten ist. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Hier eine andere Formulierung. Hier wird es genannt, die Waffen des Lichtes. Das heißt, zu erkämpfen, zu dem Licht zu gehören und zu wehren die Finsternis, die dem praktisch uns madig macht. Wir haben das Buch War on the Saints, Krieg den Heiligen, könnte man direkt das übersetzen, häufig zitiert, ich will das heute wiederum machen, es ist sehr hilfreich, das Buch, es ist leider es ist vergriffen und deswegen zitiere ich jetzt daraus, Jesus sah die Mächte der Finsternis als die eigentlichen Urheber aller Sünde und alles Leidens in der Welt an. Wir haben diesen Blick Jesu häufig nicht so vor Augen. Er sah nämlich, was die Finsternismächte den Menschen antaten. Es waren auch die Dämonen und Geister, die er als erstes austrieb, und diese erkannten, wer er war. Sie sahen, dass er Sohn Gottes war. Sie sahen sein geistliches Wesen. Das war, was die Menschen nicht sahen. Die Menschen erkannten auch nicht sofort, dass er der Messias war. Die Geister, die Dämonen schon. Und diesen Kampf war so offensichtlich. Doch wird sie bei uns oder er bei uns so wenig zitiert oder herangeholt. Es war offenbar der eine Zweck seines Lebens, den satanischen Fürsten dieser Welt durch seinen Tod am Kreuz zu besiegen, die Gefangenen aus der Gewalt dieses Fürsten zu befreien und die unsichtbaren Mächte der Finsternis zu überwinden, die hinter den Taten der gesamten Menschheit stehen. So ist Jesus deswegen erschienen, um die Macht des Satans zu brechen, weil es der Satan selbst, der auch Gott dieser Welt genannt wird, die die Augen der Menschen blendet, nicht zu erkennen, die Herrlichkeit des Evangeliums. Wenn wir es nicht erkennen, sind wir also schon geblendet. Und natürlich können wir als Menschen diese Herrlichkeit insgesamt nicht sehen, aber es ist im Glauben doch möglich, mehr davon zu erkennen, als wir denken. Deswegen diese Waffenrüstung, die Waffen des Lichtes und die Waffen, die wir brauchen, in den Kampf zu bestehen und zu siegen. Epheser Kapitel 6, Vers 14, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Das sind die ersten drei Teile der Waffenrüstung. Wir wollen sie eins nach dem anderen betrachten, wenn wir natürlich diesen Gürtel der Wahrheit praktisch uns vornehmen und dass wir da drin in dieser ganzen Waffenrüstung feststehen sollen, dann wissen wir, ich habe es schon in Anfang gestern Vormittag gesagt, dass diesen Gürtel eben diese Gewänder etwas rafft, damit Menschen überhaupt in den Kampf treten können. Und das ist wichtig, weil wir müssen uns bereit machen. Irgendwelche lange Gewänder, die sind nicht tauglich für den Kampf. Wir müssen aber wissen, dass diese Gürtel selbst Wahrheit ist, aber natürlich auch im Kampf gegen die Lüge, die in dieser Welt vorherrscht, angewandt werden soll. Denn es geht um eine geistliche Waffenrüstung, diese Waffenrüstung Gottes. Und natürlich geht es nicht darum, in einen buchstäblichen Kampf einzutreten. Darüber gibt's oder gab es zumindest im Mittelalter einige Missverständnisse, als dann die Kreuzzüge losgingen, dann meinte man, musste eben auch Israel wieder zurückgewinnen für die Christenheit. Solche Kämpfe hat Jesus nicht angedeutet. Es gibt drei Stufen, Wahrheit zu erfassen. Erstmal, indem wir Verständnis über Wahrheit bekommen. Indem wir Dinge prüfen und erkennen, das eine ist falsch und das andere ist richtig und lernen zu unterscheiden. Und das geht auch durch innerliches Prüfen, auch durch Studieren, indem wir darüber nachdenken. Das ist erste Stufe. Zweite ist dann die Erkenntnis der Wahrheit zur eigenen Anwendung und Umsetzung. Das heißt, es ist noch eine Sache, wenn man sagt, eine Sache ist faul. Und die zweite Sache ist, wenn diese Sache faul ist, dann darf ich mich auch nicht ein bisschen darauf einlassen. Das ist die Anwendung. Und vielen kommen nicht so weit, sagen, ja, ich kenne das, ist irgendwie faul, aber trotzdem, das richtig anzuwenden, das mache ich nicht. Also da muss man schon weitergehen und die Schrift möchte, dass wir weitergehen. Wenn wir Jesus nachfolgen, folgen wir ihm, der er selbst sagt, ich bin die Wahrheit, aber auch derjenige, der uns in alle Wahrheit führen wollte. Drittens ist die Erkenntnis der Wahrheit zur Belehrung und Vermittlung an andere weitergeben zu können. Dazu muss man es erfasst haben, natürlich erkannt, verstanden, angewandt und dann auch rüberbringen. Natürlich kann man es auch überspringen, man kann es verstehen und dann sofort rüberbringen. Es ist alles möglich. Aber wenn dieser zweite Punkt der Anwendung fehlt, dann wird das nicht in der Tat zum Ausdruck kommen, so wie es Jesus meinte. Und dann besteht die Gefahr, dass das Christentum zu einer Kopfreligion wird. Und da sind viele, die das ja auch beanstanden und sagen, die Christenheit oder wir alle, wir sind so verköpft. Und dann meint man, muss man irgendwelche meditative Übungen machen, um dann ins Herz zu kommen und so weiter. Das sind alles Anwendungen, die so nicht gemeint sind. Das Problem ist, dass die Anwendung fehlt. Wenn die Anwendung da ist, dann wird es ins Leben umgesetzt. Und dann ist es nicht mehr verköpft. Dann ist es Leben. Und es geht nicht darum, dass wir unseren Kopf entweder fühlen oder unser Herz fühlen. Das ist alles esoterisches Geschwärme. Und da haben wir viel Erfahrung mit gemacht. 1. Johannes 4, Vers 4 sagt, ihr seid aus Gott, Kinder. So lieblich schrieb Johannes am Ende seines Lebens, Kinder, und hab sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Und unterscheidet hier Johannes zwischen dem Geist Gottes, dem Heiligen Geist, oder dem Geist dieser Welt. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt. Und die Welt hört sie. Wer weltlich gesinnt ist, will weltliche Rede hören. Und geistliche Rede ist ihm ein Anstoß, er möchte es nicht hören. Und sagt, das ist falsch, das ist böse. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. So schlicht sagt es Johannes. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Das ist eine ganz schlichte Formulierung. Und Jesus machte das genauso auch klar im Gespräch mit Pilatus, Johannes 18, Vers 37, als Pilatus zu ihm sprach, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Interessant, diese angepasste Formulierung. Seine Jünger hatte ja gesagt, in Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit. Das sagt er seine Jünger. Aber hier sagt er Pilatus, weil er kein Jünger ist, einfach etwas, was vielleicht für ihn leichter annehmbar wäre. Dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Und dann sagt er, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das heißt, wir müssen ein Stück weit aus der Wahrheit Gottes geboren oder wiedergeboren werden, um überhaupt Jesus' Stimme hören zu können. Ohne Wahrheit würden wir Jesus' Stimme nicht hören oder falsch verstehen. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Er wartet noch nicht mal ab, wie Jesus antwortet. Ist es philosophisch, ist es einfach resigniert? Viele haben da was zu gesagt. Oder ist das religiöses Gespinn, über die Wahrheit in absolutem Sinne zu reden? Vielleicht. Er also, Pilatus, geht zum Alltagsgeschäft über und sagt letztendlich, bevor er Jesus dann kreuzigen lässt, ich habe die Macht, dich zu kreuzigen. Ich hätte auch die Macht, dich zu befreien. Jesus sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von Gott gegeben wäre. Nun, das sagt er in Johannes 19, Vers 10. Wahrheit? Was ist Wahrheit? Ich war Buddhist, der Dalai Lama spricht sehr viel über Wahrheit, aber in einem anderen Sinne. So hat er zum Beispiel gesagt, ich glaube zutiefst an die Kraft der Wahrheit. Es wird Kraft hervorgeschoben, wie wenn man das spüren könnte. Oder im Buddhismus gibt es sogar Lehrmeinungen, denen zufolge die gleichzeitige Existenz verschiedener absoluter Wahrheiten möglich sei. Ist das dann möglich? Rein von der Formulierung geht es gar nicht. Absolute Wahrheit sagt aus, dass dagegen alles andere relativ ist. Da muss man dann so weise sein wie der Dalai Lama, sagen die Buddhisten, um das verstehen zu können. Alles ist relativ. Das ist so seine zentrale Aussage. Alles nämlich in dieser Welt ist relativ, und das sieht so in diese buddhistischen Malereien ganz klar. Oberhalb, den oberen Kreis, ist die Erleuchtungswelt, und dann die untere Hälfte, das sind die unerleuchtete Welten, so beschreiben es die Buddhisten. Und nun kommt diese erleuchtete Welt wie ein Speerspitze in diese Welt hinein, geistlich gesehen, in einem Medium wie der Dalai Lama. Nun, da ist eben die relative Wahrheit unterhalb der absoluten Wahrheit der Erleuchtung. Oder der Buddhismus hat auch gesagt, das hat der historische Buddha so gelehrt, dass man Wahrheit sich folgendermaßen vornehmen kann, indem ein König mal verschiedene Blinden an einen Elefanten gestellt hat, und diese Blinden sollten dann den Elefanten beschreiben. Je, wo der Blinde gestanden hat, hat er dann gesagt, es fühlt sich an wie ein Baum oder wie ein Seil am Zwanz oder wie ein Riesengefäß, so, oder wie so ein Schlauch an den Trunk. Also das war dann, so sagt der historische Buddha, das waren alles Beschreibungen der unterschiedlichen Religionen, die nur teilweise die gesamte Wahrheit, den gesamten Elefanten beschreiben können. Teilweise. Nun, das ist die Behauptung im Buddhismus, dass sie fähig sind, den gesamten Elefant zu beschreiben. Nun, auch den Prediger gestern, haben wir ihn schon zitiert, den Riemenschneider, etwas zur Wahrheit gesagt.
Ja, guten Morgen. Ja, wir haben gestern bereits hier gehört, Thomas Riemenschneider, ein Prediger aus einer Gemeinde in Frankfurt, und er hat eine Predigt gehalten über Römer 13, und da sagte er, dass es so ein mangelhaftes Verständnis der Christen geben würde, und zwar sagte er zum Beispiel, das war nur ein Teil, von der Lehre über das Erkennen der Wahrheit. Und diese Lehre heißt Epistemologie, gar nicht so leicht. Und da hat er dann gesagt, ja, wir Christen, wir sind zu sehr festgelegt, wir können die Wahrheit gar nicht unbedingt wissen. Ja, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, das sagen wir alle. Jawohl, Jesus ist die Wahrheit, ja. Aber wir haben gelernt, auch dem Staat zu vertrauen. Und da meint der Thomas Riemenschneider, der Staat, der grundlegende Schöpfungswahrheiten, leugnet über Mann und Frau, Ehe, Familie, Geschlecht. Ja, der selbst den Schöpfer leugnet, er wird uns doch nicht belügen. Wenn wir hören, dass, wir haben das am Anfang gehört, dass die Mächte der Finsternis hinter diesen Mächten in der Welt stehen, dann müssen wir einfach wachsam sein und da schauen, können wir da wirklich einfach so blind sagen, jawohl, das werden sie bestimmt nicht tun. Er hat noch einen weiteren Satz gesagt, der Staat, der jedes Jahr für die Tötung von 100.000 Kindern im Mutterleib verantwortlich ist, er wird doch unser Leben schützen. So wie wir gehört haben ganz am Anfang, gemeinsam, es geht um den Schutz des Lebens. Und doch hat man im vergangenen Jahr, nochmal wieder die Abtreibung, nochmal ganz und gar befestigt.
Ja, das ist interessant, also diesen Aussagen, weil immer mehr hört man, ja, Jesus ist die Wahrheit, das glauben wir alles. Gott ist wahr, glauben wir. Aber hier in dieser Welt, da hört man gerade über die Maßnahmen, Corona und Impfung, von der einen Seite das und da das und so weiter, da können wir gar nicht wissen, was wahr ist. Aber ist das richtig? Handeln wir nicht ähnlich wie die Buddhisten? Wenn wir doch daran glauben, dass Jesus die Wahrheit ist und dass Jesus in diese Welt kam, dann glauben wir doch auch, dass durch ihn auch Wahrheit über die Dinge dieser Welt wahrgenommen werden können. Und wir sollten danach streben. Aber Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, Vers 11, deshalb, und nun beschreibt er das Ende der Endzeit, sendet ihnen, das heißt alle Menschen, Gott, eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Okay, eine Kraft des Irrwahns, ist es die Kraft der Wahrheit, die Buddhisten meinen, dass Wahrheit ist? Es ist also eine Kraft, die Menschen an eine Lüge glauben lässt. Gott sendet. Das Wort senden ist etwas, was ein andauerndes Ereignen ist. Immer wieder sendet er. Wir werden nachher schauen, warum Gott das eventuell macht. Aber schauen wir ein wenig auf diese medizinische Datenlage über unsere Pandemie. Berechtigt sich das überhaupt, diese Aussage? Nun, da hat der Beirat des Bundesministeriums für Gesundheit gesagt und konkret herausgegeben, das ist am 30. April gewesen, dass die Infektionssterblichkeit durch Corona 0,15% ist. Nun, da denken wir, Zahlen, das ist alles schwer einzuschätzen, 0,15%, rechnen wir das ein wenig aus, das sind 1,5 pro 1000, ja, 1,5 pro 1000 würden sterben, nicht von allen Menschen, nein, nur von den Angesteckten, das heißt von den Erkrankten. Von den Erkrankten sterben 1,5 auf 1000. Also beachten wir das. Das ist eine sehr geringe Anzahl. Das ist eine offizielle Zahl. Das ist nicht von mir hier gesagt. Offiziell. Die Erklärung des Beirats vom 30. April sagte weiterhin, im Jahresdurchschnitt waren 4% aller Intensivbetten mit Corona-Patientinnen belegt. 4% der Intensivbetten? Da haben wir aber in den Nachrichten anderen Eindrücken gewonnen. Wie passt das zusammen? Wird uns hier einfach auch eine Lüge vorgegaukelt? Und man bekommt den Eindruck, wenn man die offiziellen Zahlen betrachtet und die Nachrichten daneben setzt und sagt, irgendwie stimmt das nicht. Ich will damit nicht sagen, dass an sich die Krankheit schlimm ist und dass die Menschen, die daran gestorben sind, dass es auch schlimm ist. Das ist so. Aber um das dann eine Pandemie zu nennen, und dann sagt diesen Beirat auch, die Pandemie hat zu keinem Zeitpunkt die stationäre Versorgung an den Grenzen gebracht. Zu keinem Zeitpunkt. Offizielle Nachrichten. Das ist schon irgendwie beachtlich. Also dann kann man sich fragen, wo holt man dann Wahrheit her? Und es ist das Christentum ganz besonders, das uns darauf hinweist, und ich sage das bewusst, weil als Buddhist kenne ich das so, oder kannte ich das früher nicht, dass man die Wahrheit an der Realität prüft. Die Wissenschaft, die auch sagt, nun schau mal die Daten und mess mal und so weiter, ist auf christliche Grundwerte gegründet, weil sie sagt, Gott hat uns geschaffen, diese Schöpfung gemacht und wir dürfen als Menschen mit Vernunft diese Schöpfung betrachten und untersuchen und dann Wahrnehmung machen und sagen, das ist wahr auf Grundlage der Tatsache, dass Gott das alles begründet hat. Deswegen ist wahr und es geht um einen wahrhaften Gott, der diese Schöpfung gemacht hat. Im Buddhismus sagt man, alles ist eine Illusion, ist alles nicht da. Nicht real. Nun können wir, meine ich, Wahrheit auch anhand von diesen Realitäten dann, die wir wahrnehmen oder die Zahlen betrachten. Hier das Lockdown-Desaster am Beispiel Deutschland versus Schweden, das ist neulich herausgekommen. Diese Grafik, nun das sind Grafiken, aber wir können erkennen, dass da zwei also Linien stehen. Diese, also das pinke ist dann Schweden, diese andere ist dann Germany, also, und wir sehen, obwohl Schweden kein Lockdowns gemacht hat, dass die Zahlen, und diese Zahlen zählen, die Anzahl Gestorbenen pro Million Einwohner, dass die Zahlen in Schweden kaum höher sind. Also einmal vielleicht etwas höher waren, aber jetzt genau wieder runtergegangen sind. Das ist ganz ähnlich. Also Lockdown, hat es geholfen? Sind mehrere Tests über verschiedene Völker, wo man das getestet hat, entweder Lockdown oder nicht Lockdown, und da kam heraus, das sind wirklich wissenschaftliche Studien, dass ein Lockdown kontraproduktiv ist. Da denkt man, Leute, warum hört dann die Regierung nicht auf solche Untersuchungen? Nein, 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 das ist alles Fake News. Nein, das sind wirklich wissenschaftliche Studien. Da soll nicht drauf gehört werden. Also vermutet man einfach, hier steckt was anderes dahinter. Das kann man gar nicht anders mehr als das zu denken. Es gibt verschiedene Lockdown-Falschbehauptungen. Erstmal, dass es keine Grundimmunität gäbe, dass diese Grundimmunität nur durch eine Impfung geschehen würde. Nein, das sagen die Studien gar nicht aus. Da wird gesagt, dass 90% in unser natürliches oder gottgegebenes Immunsystem vorhanden ist, diese Krankheit zu bekämpfen. 90%. Das wird alles so gar nicht gesagt. Folgendenfalls behaupten, symptomlose Ansteckung durch andere. Nun, da sind auch verschiedene Untersuchungen drüber gelaufen und da ist eine sehr dünne Belegung, dass man irgendwie sich anstecken könnte bei Menschen, die keine Symptome haben, irgendwie in den Supermarkt oder wo auch immer, wenn man keinen Mundschutz auf hätte und so weiter. Das ist also so gut wie nicht belegt. Sind ja ein paar Dunkeldinge, dass Menschen nicht wissen, wo es herkam, aber meistens kommt man es verfolgen, da war jemand, der wirklich angesteckt war und dann eine andere Person ansteckte, das heißt wirklich Symptome hatte. Drittens, PCR-Test weist Infektion nach. Nun ja, das ist vielfach belegt, dass es nicht der Fall ist. Natürlich weist es nach, aber dass nur in 1 von 6 Fällen diese Positivtestung auch einen Patient anweist, die tatsächlich Covid hat. Die also Symptome hat und krank ist. 1 zu 6, unglaublich. Dann drohende Überlastung der Gesundheitssysteme, ich habe das schon gesagt, ist ja offiziell auch ausgesagt, ist nie der Fall gewesen. Dann Freiheitsbeschränkung als Heilmittel, ich habe das auch schon gesagt, die Lockdowns, sie haben im Grunde wirklich nichts gebracht, im Gegenteil, eher das Gegenteil. Menschen wurden in ihren Häusern zurückgezogen, gingen nicht zur Arbeit. Manche wurden depressiv, manche verloren ihre Arbeitsstelle und so weiter. Das war alles bedrückend. Belegt ist wohl, dass Bedrückung und Angst krankheitsfördernd auf allen Ebenen ist. Außerdem gibt es wirksame Medizin. Die meisten wissen das gar nicht. Das wird alles geheim gehalten. Das darf gar nicht in die Öffentlichkeit kommen. Erstmal gibt es sehr viel prophylaktische und therapeutische Sachen, eben Dinge, die das Immunsystem stärken. Warum redet man nicht darüber? Was stärkt das? Für die Atemwege ist frische Luft sehr wichtig. Dann ist vor allen Dingen auch Vitamin D ist viel wirksamer noch als eine Grippenimpfung. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Bei anlaufenden Symptomen, wenn man merkt, okay, da ist Halsschmerzen und das könnte Erkrankung sein, vielleicht auch Covid, soll man frühzeitig mit einer Behandlung anfangen. Und die Behandlung soll nicht nur daraus bestehen, dich zu isolieren. Natürlich isoliert man sich, dass man nicht anderen ansteckt, das ist richtig. Aber das ist nicht die Behandlung, die einem selbst hilft. Es gibt sogar ein Nobelpreis gekröntes Medikament, Ivermectin, was gegen Viren und auch gegen Covid-Viren sehr wirksam ist. Ist bewiesen. Warum wird das nicht gesagt? Warum wird das nicht angewandt? Und dann noch ein sehr billiges Mittel, Natriumchlorid, 25% und Salzsäure, 4%. Das ist ein Mittel, was sehr billig ist. Das ist auch das Problem. Diese Mittel, beide Mittel sind zu billig. Da wird nicht mit verdient. Verstehen wir? Das ist schon mühsam. Und wir bekommen den Eindruck, wenn wir diese Fakten nun mal sehen, und ich nenne es wirklich so, die sind alles auch wissenschaftlich belegt, sind erprobt und ist als wahr befunden, dass diese zeigen, dass wir in einer Art Lüge gehalten werden. Thomas Lachenmeier, der Redakteur des Faktum-Magazins, sagt, der Zusammenhalt christlicher Gemeinschaften, Familie und Gebet sind auch heute gefordert, um sich in dem Kommenden bewähren zu können. Wo ein einziger sein Knie nicht vor der Lüge beugt, macht er den Sieg für die Wahrheit fest. Mit Gottes Hilfe. Sein Knie also nicht vor der Lüge zu beugen, nicht mitzutun mit dieser wirksamen Kraft des Irrwahns, zu glauben an die Lüge, ups, ist gar nicht so leicht. Man hat auf einmal eine ganze Menge ängstige Menschen einem gegenüber, die sagen, oh, du bist gefährlich. Und irgendwann dann glaubt man selbst auch ein bisschen. Also muss ich ja auch ein bisschen mitmachen und so weiter. Es ist gar nicht so leicht. Aber warum sendet nun Gott diese wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben? Wohl, wir finden das in dem Vers davor, weil sie die Liebe zu der Wahrheit nicht angenommen haben. Die Liebe zu der Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie Lüge glauben. Also die Liebe zu der Wahrheit Gottes haben die Menschen allgemein nicht angenommen. Die Wahrheit, die zu ihrer Errettung diente, haben sie abgelehnt. Und wir können sehen, dass das weltweit immer stärker wird, diese Ablehnung gegen der Offenbarung der Wahrheit. Und dann sagt Gott, weil das so ist und die Menschen immer gottloser werden, muss ich ihnen ja etwas senden, das wirksam ist, sodass, und wir werden gleich sehen, sie dadurch nicht geholfen, sondern vielmehr gerichtet werden. So sagt es auch Paulus Römer 1, Vers 25, sie, den Menschen, verwandelten die Wahrheit Gottes in die Lüge, wurde komplett verdreht. Und dann heißt es, deswegen hat Gott sie dahingegeben. Und das dahingegeben bedeutet dann in Unmoral, falsche Sexualität und so weiter. Das ist die Strafe Gottes. Gott gibt sie dahin, aber nicht, damit sie darin bleiben. Nein, Gottes liebendes Herz ist wie bei dem verlorenen Sohn, der letztlich dann auch dahin gegangen hat. Dieser Vater sagt, hier hast du dein Vermögen, mach's mal, was du willst damit. Und dann kam er bei den Schweinen und da ging er in sich. Das hofft Gott, wenn er uns dahin gibt. Zweites, warum gibt Gott diesen Kraft? Gott sendet ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie die Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt. Das heißt, hier haben wir es ganz klar, es ist ein Gericht Gottes. Das heißt, diese Kraft, die da wirksam ist und an eine Lüge glauben lässt, ist ein Gerichtsstrafe Gottes. Und nun finden wir das hier im Neuen Testament beschrieben, uns Christen, die wir das Wort Gottes ernst nehmen, gegeben, damit wir dadurch erzogen werden. Und sagen, das wollen wir nicht mitmachen. Ich will mich nicht auf eine wirksame Kraft des Irrwahns einlassen. Ich falle mit allen Menschen auch unter das Gericht, aber ich mache nicht mit der Lüge. Und das ist eine Entscheidung. Es ist gar nicht so leicht. Das alles, was hier abläuft, und wenn ich betrachte, und wir haben uns doch etwas mehr damit beschäftigt als die meisten Menschen, weil viele sagen, ah, ich kann es nicht wissen, und das macht mir Angst, und ja, lass mich in Ruhe, und vielleicht wird es alles noch besser. Naja, das sagen wir schon anderthalb Jahren. Es wird nicht besser. Und eine Impfung soll helfen. Nun sind manche geimpft, aber sie müssen noch immer Mundschutz tragen. Das ist alles auch noch kein Unterschied. Es ist alles irgendwie verlogen. Das ganze System. Und das macht Not. Und wir haben dann noch ein bisschen mehr darüber nachgedacht und hier und dort gelesen, auch mal Studien und so weiter über das, was abgeht. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn das so ist und die Impfung kommt dazu, dann ist das Gesamte falsch. Und wir wollen uns nicht mit dem System der Lüge eingeben. Und es war nicht leicht, dass wir uns entschieden, wir lassen uns nicht impfen. Nun, es kann sein, dass uns das sehr viele Nachteile einbringt. Es kann auch sein, dass das die Ursache dafür ist, dass das letzte Mal ist, dass ich hier stehe. Dass das nächste Jahr hier nur Geimpfte stehen dürfen. Verstehen wir? Es kann sein, dass ich danach in großer Bedrängnis nicht mehr reisen darf, vielleicht manche Dinge nicht mehr kaufen kann und so weiter. Das kann alles sein. Aber die Entscheidung, die wir zusammen getroffen haben, hat uns dann Ruhe gebracht. Und hat uns dann gesagt, so wollen wir es machen. Damit gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Und das ist doch, was wir sehen. Es ist irgendwie ungerecht zu sehen, dass ein Zwang auf Kinder gelegt wird, die es gar nicht nötig haben, dass sie sich impfen lassen. Dass man Gefährdeten oder älteren Leuten noch impft, das versteht man. Aber für die jungen Leute ist ja eigentlich belegt, das ist wirklich nicht nötig. Es wäre viel gesünder, sie würden ihr eigenes Immunsystem stärken, indem sie selbst Widerstand leisten. Das ist nicht geistiger Kampf, das ist auch Kampf, den wir alle haben in dieser Welt. Denn die Welt ist voller Viren. Ist immer so gewesen. Und irgendwie hat Gott uns einen Widerstand innegelegt. Und das wird nicht mehr geglaubt, noch befolgt, noch stimuliert. Ungerecht, so meine ich, ist das. Und ich möchte kein Wohlgefallen haben und erfinden an dieser Ungerechtigkeit. Ich immer, also viele von Ihnen sind bestimmt auch schon geimpft, aber finden Sie kein Wohlgefallen daran, in dem ganzen System, was dahinter steckt. Das möchte ich Ihnen gerne mitgeben. So steht nun fest, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Nächster Teil der Waffenrüstung, erstmal Wahrheit, nun Gerechtigkeit. Wir kennen diese Geschichte aus Lukas 18, da heißt es, er sprach aber zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, also Selbstgerechtigkeit, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst. So, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie die Zöllner dahinter. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Ich mache alles richtig, selbstgerecht. Meine Taten, Gott, musst du schon gut finden. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an seine Brust und sprach, Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Jesus sagte ihnen, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wir schaffen das schon alleine. Auch die deutsche Klimaaktivistin, also das deutsche Teil von dieser jungen Schwedin, ich weiß jetzt nicht ihren Namen, aber sie hat in Berlin, was sagst du? Neubauer, jawohl, Neubauer. Die hat in Berlin in der Kirche sprechen dürfen und da sagte sie doch glatt in der Kirche, also Gott wird uns nicht retten aus dieser Klimakrise, das machen wir schon selbst. Pass auf. Sind wir selbstgerecht? Wir schaffen das. Ja? Wir machen Maßnahmen, wir tun die CO2-Werte alles runterwirtschaften und so weiter. Wir schaffen das. Jetzt aber, sagt Paulus, Römer 3, Vers 21, ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Durch den Glauben für die, die glauben. Also, das heißt, wenn wir schon glauben, müssen wir auch durch den Glauben. Ja, weil wir können auch glauben und trotzdem durch uns selbst zu Gott gehen. Aber durch den Glauben, nur dadurch finden wir die Gerechtigkeit Gottes. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Es ist ein absolutes Geschenk durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Über diese Gerechtigkeit kam Martin Luther zum Glauben, damals als Mönch. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und drittens an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Dritte Teil. Die Stiefel. Bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Friede, Friede wollen wir alle. Ist hier die Friedenspfeife dann doch angedeutet? Sowas von Friede, Peace, so ein gutes Gefühl und so weiter. Einfach mit allem eins und Liebe alle und so weiter. Ist das gemeint? Paulus sagt, Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Das unterscheidet uns. Es geht nicht um Frieden in dieser Welt, um ein gutes Gefühl, sondern um Frieden mit Gott, dass wir zutiefst in Ruhe, was unseren Seelenheil angeht, verweilen, weil wir geistig mit Gott in Frieden sind. Nun, da ist dann zum Beispiel auch wiederum den Buddhismus hier eine bunte Gestalt namens Kalachakra hinter den Dalai Lama und so ein Einladung für dieses Ritual in New York wurde das angekündigt mit Kalachakra for World Peace, für den Weltfrieden. Okay, ein magisches Ritual, eine okkulte Gestalt namens Kalachakra für Frieden, das sind ganz andere Zugänge. Das hat mit Gott nichts zu tun. So sagt es Jesus in Lukas 12, 51, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden auf Erden zu bringen? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Er sagt nicht, zieht die Schwerter raus und fangt an, miteinander Krieg zu führen. Nein, wenn ihr zu mir steht, werdet ihr um meines Namens willen immer wieder in Konfrontationen geführt. Menschen werden euch ablehnen, sie werden euch verfolgen und so weiter. Das geschieht einfach. Sind wir bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens? Eintreten ist etwas Aktives. Und das ist auch, was die Vorfahren in der Mission getan haben. Nun, ich war ja tibetischer Buddhist. Tibet ist da im gelben Teil, Teil von China. Es ist ein riesen Land, so groß wie ganz Westen Europa. Es ist riesig. Und ich habe mich dann zu diesem Land dann doch noch einmal aufgemacht, obwohl ich früher in Indien, wo der Dalai Lama wohnte und noch immer wohnt, Buddhist wurde und das da lebte. So hatte ich die Gelegenheit, dreimal nach Tibet zu reisen, ein Land, steht so auf 4000 Meter Höhe, auf einer riesen Hochebene. Aber von den Chinesen eingenommen hier in Lhasa, Hauptstadt von Tibet. Und nun gehört das zu China. Die Tibeter haben damit sehr großen Unfrieden. Sie haben lange das Gefühl gehabt, sie dürfen ihre Religion nicht frei ausüben. Und das war längere Zeit auch der Fall. Inzwischen hat es sich etwas gelegt und dürfen sie wieder etwas. Aber vielen haben, oder einige, ja, mehrere Hunderte, also haben sich selbst in Brand gesteckt. Als Protest. Was ein Unfrieden. Ich durfte nun dahin reisen und habe ein paar Leute besucht, saß in einem Bus dann auf dem Weg nach Tibet. Und da saß ein Mönch und ich war mit ihm in Kontakt, obwohl ich kein Tibetisch spreche. Aber ein junger Mann hat etwas übersetzt, der etwas Tibetisch und auch etwas Englisch konnte. Oder Holländisch, war sogar ein Holländer. Und dann durfte ich diesen Mann, nachdem wir gefragt haben, ob er mal etwas über Gott, die Bibel lesen durfte oder wollte, ihm Teile der Bibel überreichen. In ehrfürchtiger Art und Weise, wie die Tibeter auch mit ihren heiligen Schriften umgehen, in Tuch gewickelt, habe ich es ihm überreicht. Nun, das war ein Moment, eine Gelegenheit, die sehr selten ist. Der junge Mann, der Mönch, hat dann sich diese Bücher angeschaut und hat dann gesagt, ihr wollt das lesen. Ich habe dann nicht mehr Kontakt halten können. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich durfte allerdings dann über diese ganzen Dinge etwas studieren. Hier bin ich dann in Nijmegen in Holland an der Uni, wo ich dann in dem Büro von einem Professor, der voller Buddha-Statuen und Bücher stand, wie eine Art Tempel war es da, eintreten. Und ich durfte bei ihm eine Arbeit über die Bekehrung von neuen Tibeter zum Christentum schreiben. Nun, es war ein Teil in Tibet, genannt Amdo, da war ich dann. Und man kann sich natürlich fragen, was ist dann der Aufwand? Ich war da in einer Millionenstadt am Rande Tibets. Es grenzt dann diese alte Provinz Amdo. Es gibt dort über 50 christliche Arbeiter, die sich mit Tibetern befassen. Inzwischen gibt es eine kleine tibetische Gemeinde mit knapp 15 Gliedern. Die gesamte Provinz Amdo, zweimal so groß als Deutschland, gibt es etwa 40 bis 50 tibetische Gläubige. Lohnt sich das? Rein effektiv? Westlich gedacht, würden wir sagen, das lohnt sich nicht. Viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Erfolg. Aber was für ein Erfolg, wenn eine Person zum Glauben kommt. Was für ein Wert eine Seele in den Augen Gottes. Betrachten wir diese Sicht. Nun, ich durfte mich aufmachen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich damals als Buddhist tat. Passivität ist Hauptursache für Betrug und Besessenheit. Ausschalten oder Aufhören des eigenen aktiven Willenseinsatzes bei der Beherrschung von Geist, Seele und Leib. Passivität ist die Sünde des Unterlassens, weil Gott dem Menschen seine Fähigkeiten nicht dafür gegeben hat, sie falsch oder überhaupt nicht einzusetzen. Es ist ganz wichtig, wir werden als Christen von Jesus herausgesandt. Gesandt, etwas zu tun, Stellung zu beziehen und so weiter. Ein zerrbar Bild der Hingabe Gottes ist, wenn wir uns so zurückziehen oder in irgendwelchen Gefühlen meinen, dort Gott zu begegnen und nicht das in der Handlung umzusetzen. Dämonische Beeinflussung oder Besessenheit? Eine Handhabe, einen Halt, einen Stützpunkt böser Geister in einem Menschen ist, in welchem Maß der Ausprägung auch immer, das ist Besessenheit oder Beeinflussung. Und ich kann sagen, das war bei mir der Fall. Ja, voll beeinflusst. Teilweise richtig besessen. Elke hat es auch dann und wann mitbekommen, wie meine Stimmung von einem zu dem anderen Moment komplett wechselte. Es war erschreckend. Auch Christen können von Satan und seinen Lügengeistern belogen werden oder betrogen. Tief erschütternd ist meist der Augenblick, wenn dem Gläubigen klar wird, dass auch er betrogen werden könnte. Denn nie hat er das für möglich gehalten. Manche meinen das sogar dogmatisch, wir sind Christ und dann kann der Satan uns nicht anhaben. Das ist nicht biblisch. Warum brauchen wir einen Kampf? Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen all die unsichtbaren Wesen. Das ist ein Kampf. Christen können von Satan und seinen Lügengeistern betrogen werden, denn wenn jemand Kind Gottes wird, empfängt er noch nicht das Vollmaß göttlicher Erkenntnis über Gott, sich selbst und den Teufel. Wir kamen zum Glauben und wir hatten so gut wie gar keine Ahnung. Das muss ja erst im Laufe der Nachfolge im Leben folgen. Die von Natur verblendeten Sinne werden jeweils so weit erleuchtet, wie das Licht der Wahrheit diesen Schleier durchdringen kann. Betrug baut auf das Fundament der Unwissenheit, nicht auf moralische Einstellungen. Unerfahrenheit über satanischen Betrug kann somit zum Fall leiten. Der Gedanke, dass Gott Gläubige nur durch einen aufrichtigen Wandel bewahrt, ist Werkgerechtigkeit. Ist eilig klar, aber doch leben wir es immer wieder. Gott gibt durch sein Wort genügend Erkenntnis, um gefahrlos jedem Betrug entgegen zu können. Jesus sagte seinen Jüngern nicht umsonst, hütet euch, wachet oder lasst euch nicht verführen. Das waren klare Aufrufe, die notwendig waren, damit seine Jünger verstanden, sie stehen in Gefahr, wenn sie sich zu passiv aufstellen. Ja, Christen können von Satan beeinflusst oder vorübergehend besessen werden, wenn sie die erforderlichen Bedingungen dazu erfüllen, nämlich willentliche Sünde, wenn sie wirklich bewusst sündigen, ist das eine offene Tür für Satan. Zweitens, passiven Nichtgebrauch ihrer Fähigkeiten, diese Passivität, nicht in Handlungen umsetzen von erkannten Wahrheiten. Drittens, Annahme satanischer Nachahmungen als Wirken Gottes. Das ist in manchen Kreisen so, dass man irgendwelche Dinge spürt und meint, das sei Gott, sind Nachahmen. Und das als Wirken Gottes einzustufen, ist sehr belastend. Passivität ist Hauptursache für Betrug und zeitweise Besessenheit. Der Teufel will eine Maschine, ein Medium, einen Automaten. Wer unter dämonischer Gewalt steht, ist ein unfreiwilliges Opfer. Die freiwillige oder gebundene Seele nennt man Medium, Medium für andere Geister. So steht nun fest, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens, aktiv zu werden, tätig, sucht den Herrn, ihm zu fragen, was ist meine Aufgabe? Wo willst du mich gebrauchen zu deiner Ehre? Epheser 6, Vers 16, vor allen Dingen aber, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das Schild des Glaubens und feurige Pfeile des Bösen, die offensichtlich auf uns abgeschossen werden, auf uns, die wir da glauben. Hebräer 10, Vers 38 meint, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Zitat aus Habakuk und wird im Neuen Testament mehrfach zitiert. Und dann heißt es, und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele, sagt Gott, kein Wohlgefallen an ihm haben. Das heißt, Rückzug ist nicht in Ordnung. Wir sollen durchgehen mit Gottes Hilfe. Wir sollen nicht aufgeben, wenn Schwierigkeiten kommen. Durch Glauben, Hebräer 11, Vers 3, Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben, aber es ist unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wir müssen glauben, dass Gott ist, dass er Wahrheit ist und dass Gott die Dinge durch sein Wort in Existenz gerufen hat. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen in jedem Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Klare Aussagen, die gegen Bollwerke, die in dieser Welt vorherrschen, falsche Gedankengebäude, die uns blockieren, zu handeln, das zu tun, was Gott sagt, müssen wir geistig entgegentreten und falschen Gedanken, wenn wir sie erkennen, unter den Gehorsam Christi nehmen. Römer 1, Vers 17, in Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das war Luthers Zutritt zu dem Glauben. Die feurigen Pfeile des Bösen wird in 2. Korinther 11, Vers 3 benannt. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Das sind Pfeile, die hineinkommen, um unsere Gedanken abzuwenden, weg von einer schlichten Beziehung zu Jesus Christus. Nun wollen wir den Glaube, 2. Korinther 5, Vers 7, in diesem Sinn betrachten, dass wir darin wandeln sollen und dass wir nicht im Schauen wandeln sollen, nicht in Visionen, nicht in Gefühlen. Wir machen den ersten Schritt im Glauben und der Herr kann das bestätigen und uns stärken. Wenn wir das auch aber betrachten, eben in dem Buddhismus, sehen wir, dass man im Buddhismus sich hinsetzt zu meditieren und sich dann vor dem inneren Auge vorstellt. Man visualisiert. Und das ist etwas, was auch immer mehr in der Christenheit praktiziert wird.
Ja, ein aufregendes Thema. In der Christenheit nur ganz kurz. Ich glaube, ich muss wieder einiges überspringen. Es gab ja das war im Jahre 2016, in Nürnberg einen riesigen Kongress und ich glaube, wir haben davon auch hier schon mal berichtet. Da kamen rund 25.000 Christen zusammen, um auf eine geistliche Erweckung in Europa sich vorzubereiten. Und da gibt es jetzt auch eine Bewegung, die immer noch diese geistliche Erweckung in Europa verbreiten will und darauf hofft. Sie nahm an dem von charismatischen Gruppen veranstalteten Kongress eben teil in Nürnberg 2016, stand da, oder 15? 15 sogar. Also, ist schon noch länger her. Auf jeden Fall war dort eine begeisterte Menge. Und da wurde dann gesagt, in den vergangenen Jahren habe es in Europa noch nie so einen Hunger nach dem Evangelium gegeben wie in Nürnberg. Und die Vision, dass sich das Evangelium wie ein Feuer von Nürnberg über ganz Europa ausbreite, scheine sich zu erfüllen. Jetzt sind wir 6 Jahre weiter. Ich weiß nicht, ich sehe nichts von Erweckung. Und das ganze Feuer ist irgendwie vorbei. Das Feuer wird ja sowieso gedämpft, indem wir gar nicht zusammenkommen dürfen. Dann gab es dort einen Mitarbeiter dieser Bewegung, Joel Woodrow. Und er sprach dann auch ein Übergabegebet für nach einer bestimmten Predigt. Und da sagte er Folgendes. Derjenige, der also jetzt Jesus annehmen soll, sollte beten: Ich will, dass du deine Augen schließt, sagte er zuerst, und dann. Stell dir vor, es steht ein Mann vor dir, ein jüdischer Mann. Seine Augen brennen wie Feuerflammen voller Hingabe für dich. Lass mich sehen, wer du bist. Also hier wurde ein Übergabegebet gesprochen, im Sinne von, stell dir Jesus mal vor, wie der jetzt aussieht, wie der dich liebt, wie seine Augen sind, wie er Verlangen hat nach dir und so weiter. Und dann sag ihm einfach, lass mich sehen, wer du bist. Aber nicht wie du bist, was du von mir willst, wer ich bin in deinen Augen. Diese Dinge wurden überhaupt nicht angesprochen. Visualisieren ist also etwas, was auch immer beliebter wird, auch in Seelsorgetechniken, dass man sich Jesus vorstellt und man sitzt bei ihm auf dem Schoß oder sonst irgendwie. Fantasiereisen werden ausgeübt zur Entspannung. Dann gibt es in der Christenheit immer mehr das hörende Gebet, wo man sich passiv macht, wo man noch nicht mal weiß, was für Gebetsanliegen überhaupt da sind. Man soll so offen sein, dass man einfach eingegeben bekommt, was man beten soll, und dann wird auch das Anliegen klar werden, so meint man. Gott, so denkt man, will freie, erlöste, ja königlich herrschende Söhne und Töchter. Ja, einer, bitte? Ja, das will Gott auch. Aber was ist diese Freiheit? Wann sind wir erlöst? Das wird ja gar nicht mehr erwähnt in dieser Zeit. Gott sagt nie zu einer Fähigkeit des Menschen, sei bitte untätig. Also nicht werde leer. Wir erleben das oft in der Seelsorge, dass Menschen gebunden sind an irgendetwas. Und dann sagen sie, ja, Herr, nimm mir das, so wie ich muss es gar nicht abgeben. Nimm du es mir weg, dann bin ich davon befreit. Nein, ich muss auch sagen, ich will es abgeben, ich gebe es jetzt ab in deinem Namen. Und wenn das nicht ist, dann kann ich enttäuscht nach Hause gehen und sagen, Gott hat es mir ja nicht genommen, kann ja weitermachen. Eine Person hört auf, wenn sie passiv ist, zu wählen, sich zu entscheiden, selbstständig, willentlich zu handeln. Aber Gott will nicht stellvertretend für den Menschen wollen. Wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Man ist also immer mehr auf Verschmelzung, da haben wir gestern Abend drüber gesprochen. Man möchte dieses Einheitsgefühl, Verschmelzung mit Gott, und dann bekomme ich. Und da ist auch eben in der Esoterik eine andere Sicht von Ganzheitlichkeit als im Christentum. Da denkt man zum Beispiel an die Einheit von Körper, Seele und Geist. Ja, das ist noch gut. Und dann aber auch diese Verschmelzung mit dem Kosmos. Wir haben gestern erklärt, was der Kosmos ist. Das ist nicht die Welt Gottes. Das ist der Zwischenraum auch zwischen den Menschen und Gott, der Bereich der Luft, wie es heißt. Und damit soll eine Verschmelzung stattfinden.
Nehmt den Helm des Heils. Nun, den Helm des Heils bedeutet auch, dass wir heilvolle Gedanken in uns aufnehmen. Jesus sagt in Matthäus 9, Vers 5, was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher zu dem Gelähmten, der von vier Freunden vor Jesus geführt wird. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat auf Erden, die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Ihr sollt wissen, dass der Sohn des Menschen diese Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Das ist die geistige Heilung. Es folgte als Zeichen dafür seine leibliche Heilung. Er stand auf und ging heim. So ist die ganzheitliche Heilung aus christlicher Sicht die Einheit Körper, Seele und Geist und die Versöhnung mit Gott, den Frieden mit Gott. Wir bitten, so sagt Paulus an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf alle deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Nun, das ist eine Aussage, wo vielen sagen, wir dürfen den Verstand gar nicht einsetzen. Das steht nicht da. Es steht darum, dass wir nicht gemäß den Vorgaben unseres Verstandes jede Entscheidung treffen und darauf uns verlassen. Wir verlassen auf Gottes Führung, aber seine Führung zu erkennen, dazu brauchen wir den Verstand. Folgen von Passivität des Verstandes ist Tatenlosigkeit, wo Handeln angebracht ist, sprunghafte, unbeherrschte Hyperaktivität, Zögern und dann wieder überstürzen, Unentschlossenheit, Unvorsichtigkeit, Mangel an Konzentration, schlechtes Erinnerungsvermögen. Das Gewissen stumpft ab, wenn wir das Gewissen passiv machen. Man lässt sich bestimmen von Gottes Stimme oder höhere Führung in Häkchen. Und nicht der eigenen Klarheit. Denn wenn wir untersuchen und versuchen, die Wahrheit herauszufinden, gewiss, irgendwie, irgendwann schlägt unser Gewissen. Und wenn das der Fall ist, entscheidet euch, diese Stimme nicht zu übergehen. Wenn er sagt zu einer Sache, das mache ich nicht mit, mein Gewissen schlägt, wenn ich es dann doch mache, dann würde ich mein Gewissen abstumpfen. Und wenn es nicht durch Gottes Wort kommt oder durch handfesten Argumenten, ist es nicht richtig. Befreiung vom Betrug, erstmal indem wir erkennen, es gibt einen Kampf. Dann eine willentliche Zurück in Besitznahme des abgegebenen Feldes. Das Unbeirrbarkeit im Sinne von besser kein Friede als der Friede des Betrügers. Wisse, dass der Heilige Geist stärker ist als der Geist des Antichrist. Jesus hat am Kreuz den Satan entmachtet. Immer wieder diesen klaren Gedanken des Evangeliums, dass alles schon geleistet ist. Wir müssen uns daran erinnern, somit im Sinne eines Helms des Heils. Das schützt uns. Die Befreiung vom Betrug. Zu einer wirklichen Befreiung gehört ein energisches Aufraffen des Willens, der sich im Vertrauen auf die Kraft Gottes ungeachtet aller Anfechtungen und Leiden entschlossen gegen die Mächte der Finsternis wendet und alle frühere Einwilligung zu ihrem Tun widerruft. Er muss wissen, warum er das eine auf Gott zurückführt und das andere als aus dem Abgrund kommend ansieht. Wir müssen es wissen, wir müssen unterscheiden und nicht rein auf Gefühl. Weil es kann sein, dass, wenn ich mich auf ein Gefühl einlasse, dass morgen das Gefühl anders ist. Und dann entscheide ich mich wieder um. Das ist keine Grundlage für eine Entscheidung. Als letztes das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Dieses Wort war im Anfang. Es war bei Gott und Gott war das Wort. Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Das ist ja der Herr Jesus Christus, die Person der Wahrheit. Der sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon seinen Richter, das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tag. Mein Wort zu halten bedeutet dann, den Tod nicht zu sehen, ewiglich. Nun, da gibt es viele, auch andere Schriften, die ein gewisses Wahrheitsgehalt beanspruchen. Auf große Jugendveranstaltungen wurde hier eben als Thema gewählt, The Book of Wisdom, Buch der Weisheit. Und da in Tomorrowland, das ist in Belgien gewesen, waren zigtausend junge Menschen zusammenkamen, das konnte natürlich jetzt auch nicht stattfinden, aber hat man diese Vision, diese Einheit und so weiter gelebt und stützte sich auf ein sprechendes Buch. Pass auf, das ist ganz anders, als was das Wort Gottes angeht. Denn dieses Wort ist lebendig, es ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wie wichtig ist das Wort Gottes, dass wir dadurch lernen zu unterscheiden. Nun, Paulus sagt, behalte das Feld. Also gebt nicht auf, zieht euch nicht vorzeitig zurück. Das ist eine ganz wichtige Anweisung. So, nochmals, Epheser 6, Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Stellung erkennen, dass wir auch uns aber beschäftigen mit dem, was ist unser Feld? Wo hat dann der Herr uns drauf oder reingestellt? Und da will Elko uns ein klein bisschen einführen, was unser Feld ist, oder?
Ja. Ganz zum Schluss dann eben ein klein wenig noch von uns, damit es irgendwie auch auf uns nochmal, vielleicht auch für uns gebetet werden kann. Da wären wir natürlich total dankbar dafür. Ja, wir stellen uns Fragen zum Inhalt unserer zukünftigen Arbeit. Wir haben ja gestern kurz auch erwähnt und wir sind jetzt schon 18 Jahre mit der Thematik Unterscheidung zwischen Buddhismus, Esoterik und Christentum beschäftigt. Aber wie wird das in Zukunft aussehen? Und da sehen wir einfach, dass zum einen die Herde zerstreut ist. Wohin geht die Herde, fragen wir uns. Ja? Die teilweise schon gespalten ist oder die gar nicht mehr zusammenkommt oder die immer weniger wird. Wohin führt die und was ist dann da drin unsere Aufgabe? Man könnte sagen, ach, einfach nur das Wort verkündigen. Das ist das Allerwichtigste, ist es auch. Es ist das Allerwichtigste. Aber Gott hat uns nun einmal in einen bestimmten Dienst gestellt. Und wir würden sagen, es ist eine Art Wächterdienst. Deswegen haben wir eben 18 Jahre lang schon gewarnt vor den Strömungen, die unsere Kirche und uns von Gott fernhalten wollen. Nun stellen wir uns Fragen. Wem ist die Gemeinde in Zukunft gehorsam? Ab wann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen? Wo ist die Grenze? Wem gegenüber können wir uns noch vertrauensvoll äußern? Sind wir bereit, eine Außenseiterrolle einzunehmen und als Friedensstörer zu gelten? Das Buch Gottes Segensträger, bitte? Ja, da gehe ich von aus. Ja, natürlich, da gehe ich von aus. Mein Mann, im Sinne der Friedenspfeife natürlich, da möchten wir nicht arbeiten in diesem Sinne. Das Buch Gottes Segensträger erinnert daran, dass Propheten, also Wächter, von den Menschen der Gemeinde Gottes als Friedensstörer gesehen werden. Und das ist nicht heute nur so, das war ja immer durchgehend so. In Faktum stand auch ein Artikel mit der Überschrift: Wer, wenn nicht wir Gläubigen, sind berufen, die Zeichen der Zeit zu deuten? Und erfüllen wir da noch unsere Aufgabe, auch als Gemeinde oder als einzelne Christen? Oder eben wir in diesem Dienst? Wir fragen uns, wohin geht der Weg? Nun, der Martin oder auch die Schwester Magdalene hat gestern davon gesprochen. Der Martin hat vor einem Jahr seine Doktorarbeit fertiggestellt. Das war ein Kampf. Die Verteidigung fand in Holland statt, in der Universität, und er wurde vorher eingeführt von dem sogenannten Hauswart, und der war ganz locker, wie man hier sieht, und hat so ein bisschen mit ihm so dargestellt, was das wohl für ein Kampf war, um diese Arbeit fertigzustellen. Denn es hat immerhin 7 Jahre gedauert neben unserem Dienst. Ja, unser letztes Gateway-Seminar, dann, das geben wir immer einmal im Jahr bei uns in der Nähe, das organisieren wir auch selber, hatte das Thema Gemeinde in der Endzeit. Wir haben übrigens da auch noch eine DVD, wer sich das noch anschauen möchte. Und da war auch schon die Frage, kommen wir nächstes Jahr nochmal zusammen? So direkt in der Präsenz, in der Gemeinschaft? Oder müssen wir das in Zukunft alles übers Internet tun? Und dann dabei öffentlich überall, dass jeder den Zugang hat und jeder weiß, aha, das sagen sie, das machen sie. Wie fühlen wir uns? Man kann sagen, zum Teil gebunden. Aber natürlich, wir sollen Vertrauen haben. Und der Martin war hier in der Schweiz und sie sind da geklettert. Und ich selber kriege schon Schwindelgefühle, wenn ich das nur sehe. Aber es ist so, dass wir, ja, kämpfen und wagen müssen. Zum Teil uns nicht binden zu lassen, aber auch Dinge zu machen, die vielleicht nicht für jeden sind. Was sind Möglichkeiten unserer Weiterarbeit? Und damit möchte ich dann schließen. Gibt es vielleicht einen Lehrauftrag als Gastlehrer? Sollen wir weiter schreiben? Aber Bücher werden nicht mehr besonders gelesen, stellen wir auch fest. Ja, Seelsorge, das ist da. Das findet auch vermehrt statt, denn in dieser Zeit werden Menschen immer bedrängter, immer depressiver und so weiter. Wir möchten gerne esoterisch gesinnte Menschen begleiten. Und das haben wir vor kurzem einmal getan mit einer Gruppe. Da hatten Christen angefangen, Esoteriker einzuladen. Und haben einmal in der Woche gesagt, wir machen das Thema Endzeit in der Bibel mit euch, wenn euch das interessiert. Ja, es interessierte sie. Da sind sie sehr interessiert. Thema Endzeit. Und sie sind zusammengekommen, sie waren 12 Leute. Und seit Anfang Dezember treffen sie sich jede Woche, und da haben sie uns dazu eingeladen, und wir sollten jetzt nochmal die Hintergründe der Esoterik darstellen. Und das war genau richtig für sie. Es hatten sich mittlerweile schon 3 Menschen bekehrt. Wir haben auch Hauskreise und wir unterstützen einzelne Menschen und lesen mit ihnen zusammen die Bibel, Ehepaare und so weiter. Ja, aber dennoch, trotz der widrigen Umstände, wir sollen unser Zusammenkommen nicht versäumen.
Es ist so wichtig, dass wir das tun, was ja Paulus hier sagt, in diesem Kampf. Wir sollen die ganze Waffenrüstung Gottes ergreifen, damit wir an dem bösen Tag widerstehen und alles überwinden und das Feld behalten können. Es ist so wichtig. Das wurde schon im Alten Testament von einzelnen Kriegen zusammen mit David geleistet, in unglaublicher Art und Weise. Das sind solche Beispielgeschichten, die uns da helfen. Aber auch die Römer, die haben sich zusammengetan und sind zusammen in den Kampf gezogen. Ein kleines Beispiel, wie man sich zusammen auch schützt und geschlossen in eine Richtung marschiert. Das ist sehr wertvoll und stärkend. Wir brauchen das. Aber manchmal war es sogar den Römern damals zu heiß und mussten dann praktisch Städte aufgeben, weil der Widerstand zu groß war und sie vielleicht andere Städte lieber hatten, und dann gingen sie weiter. Jedes Mal, als sie eine Stadt gewonnen haben, haben sie ihr Zeichen, ihr Signum da reingestellt. Diese Stadt gehört uns. Hier sehen wir so ein Signum, und nun ist das so eine Art Stab, ein Signum des römischen Kaisers mit all diesen Dingen drauf und so weiter. Das sind diese unterschiedlichen Siegeszeichen. Und als sie eine Stadt dann aufgeben mussten, dann haben sie im Signum genommen und sind abgezogen. Sie haben resigniert. Warum sage ich das? Weil genau das es nicht ist, was wir tun sollen. Wir sollen nicht resignieren. Wir haben ja den Sieger. Wir haben denjenigen, der über allen Kräften und Mächten herrscht und steht und thront. Da sollen wir alle Vertrauen drauf setzen. Wir haben das Siegeszeichen von dem König der Könige, der Herr der Herren. Auf ihm sollen wir unser Vertrauen setzen. Und dieses Siegeszeichen dürfen wir nie abgeben. Das dürfen wir nicht in dem Sinne als Resignation zulassen, auch wenn wir noch so bedrängt sind. Es ist so wichtig. Nun, das sind eben diese Aussagen, die uns stützen müssen. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Resigniere nicht. Denn Ausharren habt ihr nötig, sagt Hebräer 10, Vers 35, 36. Damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Darauf wandeln und streben und kämpfen wir. Denn noch eine ganz kleine Weile, und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Der wird unterscheiden, denen, die ihm folgen, denen, die ihm nicht folgen. Gerechter aber wird aus Glauben leben, mein Gerechter. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Amen. Wenn wir wollen, können wir aufstehen, spreche ich ein Gebet. So, Herr Jesus Christus, danken wir dir für diese klaren Aussagen. Wir durften ein bisschen mehr erkennen, dass es einen Kampf gibt und dass wir in diesem Kampf auftreten sollen, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, dass wir gegen die Listen des Bösen aufstehen sollen, dass sie aktiv und wachsam sein müssen, dass es aber einen Riesenpreis gibt. Bitte vergib, wo wir resigniert haben, wo wir manches nicht nachgegangen sind, nicht zu Ende gedacht, uns nicht zu einer konkreten Entscheidung durchgerungen haben. Bitte gib uns Mut, das, was wir gelassen haben, wieder aufzugreifen und zu kämpfen. Gib uns deine Begleitung, und du willst es ja geben, dass wir dein enormes Zeichen, dein Siegeszeichen, aus unserem Leben, unser Lebensfeld nicht abgeben. Danke, lieber Herr Jesus Christus, dass du alle Voraussetzungen zu diesem Kampf gegeben hast und hilf, dass wir auf dich ausgerichtet bleiben. So wollen wir auch beten, mit dem Gebet, was du, Herr Jesus, deine Jünger gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Ja, liebe Elke, lieber Martin, wir danken euch sehr, dass ihr uns ermutigt habt in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir stehen, doch nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, zu kämpfen. Und wie gut, dass wir in diesem Kampf des Glaubens nicht alleine sind, sondern den weitaus Größeren an unserer Seite haben. Und dass er uns auch die Mittel gegeben hat, wie wir geschützt sein können, legt an die ganze Waffenrüstung Gottes. Wie gut, dass wir das tun dürfen. Herzlichen Dank. Ehepaar Kamphaus braucht sehr unsere Fürbitte. Das wollen wir auch tun. Und Sie können aber auch das Ehepaar in ihrer Arbeit auch finanziell unterstützen. Draußen ist eine Kasse. Da können Sie einlegen. Dann hoffen wir ja sehr, also wir hoffen immer noch und wünschen es uns, dass wir am kommenden Samstag wieder Gäste empfangen dürfen auf der Tannenhöhe. Falls das nicht gelingt, finden natürlich trotzdem Gottesdienste statt. Und dazu laden wir Sie ganz herzlich ein. Nächsten Sonntag, das ist der 30. Mai, herzliche Einladung, aber auch für die Gottesdienste an den kommenden Sonntagen. Und da können Sie sich auch jetzt schon anmelden im Vorfeld an der Rezeption. Jetzt hätte Elke noch einige Buchtipps.
Ja, wir haben ja zwei Büchertische. Vorne auf dem in der Halle, da sind mehr Bücher zum Thema Esoterik zum Beispiel oder den Strömungen, was heute los ist. Und dort in dem anderen Raum, da haben wir mehr Lehrbücher. Und da sind viele Bücher auch, die schon vor 200 Jahren geschrieben wurden, aber heute neu aufgelegt werden. Und von den Puritanern. Und das sind wirklich nochmal Bücher, wo man ganz klar nochmal gesagt bekommt, wie ist das im Glauben und wo man auch Wegweisung bekommt, Anweisung, wie leben wir als Christen, wie sollen wir leben. Ich hatte schon angekündigt, dieses letzte Seminar Gemeinde in der Endzeit als DVD kann man da auch bekommen. Und dann möchte ich trotzdem nochmal wieder auf unser Buch hinweisen, Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters. Und weil wir da nochmal diese Ziele der Esoterik, gestern Abend haben wir sie nochmal erwähnt gehabt in den Vorträgen, hier nochmal aufzeigen und nochmal ganz klar die spirituellen Hintergründe aufzeigen. Allerdings nicht das Politische, was wir jetzt heute zum Beispiel und gestern erwähnt haben, das ist noch nicht da drin. Aber wohl eben unser persönliches Zeugnis und wie gehen wir um mit Menschen, die da drin verstrickt sind.
Ich spreche noch den Segensthema dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Ja, geht in den Frieden des Herrn Jesus und macht euch auf und kämpft weiter bis zum Ziel. Viel Segen und vielleicht, es wäre schön, bis auf Wiedersehen.